Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu dieser Sendung. Am Mikrofon ist Jutta Schostak. Wir Bürger dieser Stadt, die sich für Kultur interessieren, haben lange warten müssen auf gute Nachrichten, dass es auf diesem Feld der Kultur endlich vorangeht. Ob das jetzt der Fall ist oder sein wird, erfahren wir hoffentlich von unserem heutigen Gast, von Axel Imholz, Kämmerer der Stadt Wiesbaden und seit April auch Dezernent für Schule und Kultur. Wir freuen uns sehr, dass Sie hier sind, Herr Imholz. Guten Abend.
Ja, guten Abend und vielen Dank für die Einladung.
Es gibt viel zu besprechen. Schwergewichtige Themen wie der Kulturentwicklungsplan, der künftige Kulturbeirat und die höchst prekäre Situation der freien Kulturträger etwa. Bevor wir aber in die Vollen gehen, ein paar Fragen privaterer Natur. Viele aus der Wiesbadener Kulturszene hätten lieber einen gelernten Kulturdezernenten gehabt, also jemand, der sich seit vielen Jahren professionell mit Kultur befasst und sich in einem kulturellen Umfeld bewegt hat. Haben Sie solche Reaktionen etwas geschmerzt?
Überhaupt nicht. Ich konnte das völlig nachvollziehen. Natürlich möchte jeder, dass der politisch Verantwortliche oder die politisch Verantwortliche auch einen inhaltlichen und inneren Bezug zu diesem Aufgabenbereich hat, damit man sich dort gut aufgehoben fühlen kann.
Sie haben ja durchaus Bezug zur Kultur und zwar seit langem zum Schlachthof, zum Caligari. Außerdem waren Sie früher kulturpolitischer Sprecher der SPD und Vorsitzender des Kulturausschusses.
Das ist richtig. Man muss aber ehrlicherweise dazu sagen, all das ist gut 20 Jahre her.
Und das heißt, das haben Sie alles vergessen?
Nein, das nicht. Aber ich kann jetzt auch nicht so tun, als würde ich nahtlos an Erfahrungen anknüpfen, die ich in der Vergangenheit gemacht habe. Es ist ein bisschen wie eine Zeitreise. Wenn ich jetzt Gespräche führe, auch mit Menschen, die ich schon ganz lange kenne, 20, 25, zum Teil 30 Jahre, dann merkt man schon, die Zeit ist nicht stehen geblieben. Meine Gesprächspartner sind genau wie ich deutlich älter geworden. Und die Themen haben sich auch geändert, über die wir sprechen.
Zum Beispiel?
Naja, also mein Einstieg in die Kultur war das Projekt Wir brauchen ein Kulturzentrum in Wiesbaden. Das war die Zeit, als das Nero auf dem Neroberg abgebrannt war. Diesen Treffpunkt gab es nicht mehr. Man hat fieberhaft gesucht, welche Alternativen gibt es in der Stadt. Viele Gebäude waren im Gespräch und es bildete sich dann eine Initiative, an der ich auch von Anfang an beteiligt war, die gesagt hat, wir wollen das im Schlachthof machen. Dankbar waren wir für die Unterstützung von Peter Riedle, damals Kulturdezernent, der das mitermöglicht hat. Und da ging es eigentlich nur darum, wie können wir eben ohne Geld und ohne Hauptamtliche ein solches Zentrum überhaupt mal ins Laufen bringen. Wenn man mit den Leuten, die den Schlachthof heute betreiben, viele noch aus der Stunde Null mit dabei redet, dann sind die Probleme ganz andere, vor die stehen. Es gibt inzwischen einen Neubau, der hat aber auch bauliche Mängel. Da muss man drüber reden, wie lösen wir das. Es gibt über 20 Beschäftigte, die dort ihren Broterwerb haben. Das muss abgesichert werden. Und immer wieder kommen wir zu dem Thema Geld, über das wir heute ja auch noch sprechen werden.
Und sagen Sie noch gerade, was haben Sie im Caligari gemacht, in unserem Lieblingskino?
Im Caligari habe ich gar nichts gemacht, aber ich habe Mitte der 90er Jahre eine Internetseite gegründet, die hieß Visibada.
Gibt's die noch?
Die Domäne gibt es noch, den Inhalt gibt es in der Form nicht mehr, denn mein Ziel war es damals, das, was an Geschichte und Kultur zu Wiesbaden bisher nicht im Internet zu finden war, das der Öffentlichkeit zugänglich zu machen und habe es da übernommen, das Monatsprogramm des Caligari mir jeden Monat geben zu lassen, abzuschreiben und ins Internet zu stellen. Und somit war ich dann ehrenamtlicher Mitarbeiter in der Öffentlichkeitsarbeit des Caligari.
Also Sie haben PR für das Caligari gemacht und haben schon da Ihre große Sympathie aktenkundig gemacht, wenn man
ja,
so will.
Ja, da ich auch Filmfan bin, passte das gut zusammen.
Inzwischen haben Sie in vielen von Ihnen sogenannten Speed-Datings zahlreiche Akteure der Wiesbadener Kultur kennengelernt. Sie sprachen mal von 49, habe ich gehört. Inzwischen sind sicher noch einige dazugekommen. Und wie zu hören ist, haben Sie sich schon einen guten Ruf erworben. Sie gelten als offen, ansprechbar, als klarer Denker. Das ist doch alles schon mal nicht schlecht.
Das wurde mir so auch in den Gesprächen zurückgespiegelt. Ich höre erstmal gründlich zu. Für mich ist das Wichtigste kennenlernen. Die Menschen kennenlernen, die sich für Kultur engagieren in dieser Stadt, die selbst auch was machen und dann natürlich auch die Projekte kennenlernen. Aber erste Stufe war ganz klar Gespräche, Gespräche, Gespräche. Ich habe bei über 60 habe ich aufgehört zu zählen.
Und Sie haben Sie dann durch diese Treffen einen neuen Blick auf Wiesbaden und seine Kulturakteure bekommen?
Das kann ich nur unterstreichen. Die Vielfalt, die sich mir da offenbart hat, war mir, muss ich ehrlich zugeben, so nicht bewusst.
Können Sie das mal ein bisschen ausführen noch?
Ja, ich habe viele Gesprächspartner gehabt, die ich aus der Vergangenheit kannte. Schlachthof war auch da zum Beispiel. Aber es kamen auch aus ganz anderen Bereichen Gesprächspartner, Biennale zum Beispiel, was da genau passiert, kannte ich so gar nicht. Und wenn man dann zwei Leute vor sich hat, die mit so einem Feuereifer ihr Projekt vertreten, ja, und eigentlich klar machen, das ist das Großartigste, was Wiesbaden sich überhaupt wünschen kann. Haben andere auch gemacht, ja, aber so, und das ist natürlich schon erstmal so für einen, der so in der normalen Kommunalpolitik sich jetzt über 25 Jahre bewegt hat, eher sehr nüchterne Gespräche führt, so, und dann kriegt man das so vermittelt, und das hat halt was ganz Besonderes. Das ist ein großer Unterschied zu den Aufgaben, die ich vorher wahrgenommen habe.
Ja, es ist schön, wenn man Leidenschaft spürt.
Genau das.
Sie sind ja auch in einem Punkt sehr leidenschaftlich. Sie finden wahrscheinlich die Frage langweilig, aber trotzdem möchte ich sie nochmal stellen. Also wann, wenn nicht hier? Sie finden es langweilig, auf Ihr Hobby Comics angesprochen zu werden. Aber erlauben Sie mir doch die Bemerkung, dass Sie sich nicht nur dafür interessieren, sondern auch Experte sind für Comics und ihre Magisterarbeit über Comics geschrieben haben. Der Titel ihrer Arbeit, Die Theorie der öffentlichen Meinung in US-Comics von 1986 bis 91. Sagen Sie uns mal kurz, worum es da ging.
Also wir möchten jetzt nicht zu tief in die Kommunikationswissenschaft einsteigen, glaube ich.
Deswegen habe ich gesagt kurz.
Es geht um eine Theorie von Elisabeth Nölle-Neumann, die vielen wahrscheinlich noch bekannt sein wird als die Pythia vom Bodensee, Umfrageforscherin. Die hatte die Theorie aufgestellt, dass die Menschen sich immer an der wahrgenommenen Mehrheitsmeinung orientieren. Und ich habe anhand einer Inhaltsanalyse von amerikanischen Superhelden-Comics versucht auszuwerten, ob das für Superhelden auch gilt. Und die Botschaft am Ende war, der wahre Held zeichnet sich dadurch aus, dass er sich auch über die öffentliche Meinung hinwegsetzt, wenn er das Richtige tut.
Wie im Leben?
Meistens.
Sind Sie eigentlich auch Mitglied bei den Donaldisten?
Ich bin kein Disneyaner. Ich habe bei einem der vielen Termine mit dem frühen Kultusminister Hartmut Holzapfel mich ausgetauscht. Der hat sich dann bekannt dazu, dass er Donaldist ist, und hat mir auch eine kleine Schrift geschenkt, wo er sich mit Entenhausen auseinandergesetzt hat. Ich selber bin aber eher auf anderen Feldern der Comicliteratur unterwegs.
Mhm. Welchen?
Das sind vor allen Dingen Comics für erwachsene Leser, also weniger Superhelden, also X-Men oder Spider-Man. Die sammle ich zwar seit meiner Kindheit, das sammle ich auch weiter noch. Das ist eher eine Sammelleidenschaft und weniger eine Leseleidenschaft. Heute sind es doch etwas anspruchsvollere Werke, die ich dann lese, auch von namhaften Romanautoren, die sich dann ins Comicfeld bewegen. Also Neil Gaiman nenne ich mal einen, das ist so ein Lesefabel, das teile ich im Übrigen mit dem Direktor unserer Volkshochschule, dem Philipp Salomon Menger. Auch er hat ihn als einen der Lieblingsautoren und liest auch dessen Comicwerke.
In Ihrer Internetseite Visibada habe ich entnommen, dass Sie gern deutsche Schlager aus den 20er und 30er Jahren mögen. Deshalb hören wir jetzt etwas aus der Zeit, die Comedian Harmonists und Mein kleiner grüner Kaktus. Herr Imholz, die erste Phase als neuer Kulturdezernent ist vorbei. Sie haben die Kulturszene kennengelernt, das heißt viele neue Leute, aber Sie haben auch neue Kulturerlebnisse genießen können. Welche Erkenntnisse haben Sie daraus gewonnen?
Dass wir im professionellen Bereich sehr gute Angebote in Wiesbaden haben, aber auch im ehrenamtlichen Bereich ganz viel geleistet wird, das sich hören und sehen lassen kann. Beim Ickstedter Scheunentheater, wo ich zu Gast war, und dann den kleinen Horrorladen als Musical erlebt habe, wo ich gesagt habe, das ist mit einer Laienspielgruppe, ist sowas gar nicht machbar. Also ich hatte noch so den Film vor Augen, und die haben das dahin gebracht, wo man gedacht hat, die könnten direkt so im Staatstheater auch auf der Bühne das aufhören. Und das zeigt halt schon, Kultur ist nicht nur das, was an der Wilhelmstraße stattfindet, so wichtig das für unsere Stadt ist. Es findet in ganz vielen Bereichen, auch in den Vororten statt. Und das Wichtigste ist eigentlich so die Begeisterung, die dabei sein muss. Wenn der Funke überspringt, dann funktioniert Kultur auch gut.
Nach den Sommerferien beginnt jetzt die zweite Phase. Womit genau und was umfasst sie?
Also jetzt geht's an die inhaltliche Arbeit. Wir haben uns vorgenommen, einen Kulturentwicklungsplan zu erarbeiten. Ich muss auch an der Stelle sagen, das Wort Plan gefällt mir nicht, weil Kultur zu planen, Ich habe da immer so dunkle Erinnerungen. Es gab mal einen Staat, der 5 Jahrespläne gemacht hat, also mehr für die Wirtschaft. Aber so Kulturplan finde ich ein bisschen schwierig. Aber gut, das ist der Arbeitstitel, den wir dafür gefunden haben. Das Ganze ist eher ein Prozess. Wir haben noch unter der Vorgängerin Rosa-Lore Schulz gestartet, eine Bestandsaufnahme der Kultur in Wiesbaden zu machen. Alle Kulturträger wurden angeschrieben, um Informationen über sich geben zu können. Wir haben das Ganze redaktionell angereichert, um zu beschreiben, was wird inhaltlich geboten. Diese Bestandserfassung liegt jetzt seit einer Woche vor. Es sind gut 200 Kulturträger und Kulturangebote dort erfasst. Sie sind im Internet abrufbar über die städtische Internetseite, gibt es aber auch oldschool-mäßig in der Papierform, wer lieber blättert.
Wo kann man die bekommen?
Die kann man beim Kulturamt bekommen. Wir haben in reichlicher Auflage produziert. Wir haben es allen Kulturinstitutionen direkt auch schon mal zugeschickt, weil wer da drin steht, möchte es natürlich dann auch zumindest als Belegexemplar in seinem Büro haben. Aber wir werden das auch in den jetzt nachfolgenden Diskussionsprozess natürlich einspeisen. Mir hat jemand gesagt, unter Margarete Goldmann gab es sowas auch schon. Das haben die Leute bekommen, haben es einmal durchgeblättert und danach hat niemand mehr darüber geredet. Ich garantiere, das passiert mit dieser Bestandserfassung nicht, denn es ist die Grundlage für einen Diskussionsprozess, in den wir jetzt reingehen. Und dann kann man natürlich über Kultur immer diskutieren. Dann kann man auch sagen, wir brauchen da keine Grundlage, wir wissen ja, was wir an Kultur wollen. Aber der erste Schritt ist, mal zu schauen, was haben wir dann? Auch zu bewerten, was man hat und eben, was fehlt. Das kann man aber erst, wenn diese Übersicht vorliegt. Und die haben wir jetzt und das ist erstmal schon eine solide Basis, würde ich sagen. Da fehlt aus meiner Sicht aber ein Punkt, den habe ich gleich nachgeschoben, als ich übernommen habe. Hier haben wir ja nur den Blick auf die Kulturträger. So, zur Kultur gehören aber auch die Nutzerinnen und Nutzer, wie ich es jetzt mal nenne, die Rezipienten, wie man fachlich sagen würde. So, wie sehen die denn das Kulturangebot in Wiesbaden? Das kriegen wir durch Abfragen bei Kulturträgern nur bedingt heraus, wenn wir fragen, wie gut sind eure Veranstaltungen besucht. Und deswegen machen wir zusammen mit der Uni Mainz eine Abfrage bei Wiesbadenern. 5000 Fragebögen werden rausgeschickt. Wir hoffen, dass wir über 1000 wenigstens zurückkriegen, wo dann genau diese Bewertung drin sein sollen. Was wissen Sie vom Kulturangebot? Was nutzen Sie davon? Und wie bewerten Sie das? So, und wenn wir das nebeneinander legen können, die Bestandserfassung, Kulturangebote, die Bewertung durch diejenigen, für die das ja eigentlich gemacht wird, dann fangen wir an zu diskutieren, wie soll es weitergehen mit der Kultur.
Diese Stichprobe, bezieht sie sich die auf Wiesbadener allgemein, auf alle Wiesbadener oder speziell auf Kulturinteressierte?
Das Schöne daran ist, dass sie sich auf alle Wiesbadenerinnen und Wiesbadener bezieht. Weil wir müssen ja auch gucken, wie ist es denn mit den Bevölkerungsteilen, die jetzt nicht von Haus aus kulturaffin sind. Wobei auch das schon schwierig ist. Stammpublikum des Landesmuseums muss nicht unbedingt das sein, was zu einem Chorkonzert in Kostheim geht. Habe ich auch schon hinter mich gebracht. Oder zum Blechbläserkonzert nach Nordenstadt. Auch da bin ich schon gewesen. Auch das ist alles sehr heterogen. Und das versuchen wir ein bisschen zumindest mal nachvollziehen zu können.
Welche Schlüsse werden Sie denn daraus ziehen, wenn da einmal dabei herauskommt, interessiert mich alles nicht, Kultur, naja, ich gehe vielleicht einmal ins Kino oder so und die anderen sagen, wird eh so viel Geld ausgegeben für die Oper. Ja, welche Schlüsse würden Sie daraus ziehen?
Wir hatten vor kurzem eine Diskussionsveranstaltung, da wurde gesagt, es sind ohnehin nur 10-15% der Bevölkerung, die sich so für klassische Kulturangebote interessieren. Da muss man ja schauen, was wird davon tatsächlich in Wiesbaden auch abgedeckt. Auch da muss man schauen, wie wird es angenommen. Und letztlich ist auch das eine Wertung. Für mich die spannendere Frage ist natürlich, was fehlt denn in Wiesbaden? Was hätten Sie denn gerne hier noch? So, um mal zu schauen, haben wir vielleicht auch dafür schon Leute, die das machen wollen? Also ich halte nichts davon, von außen immer nur einzukaufen, sagen, dann holen wir uns halt jemand, der das hier macht. Sondern was können wir selber hier vor Ort gestalten? Das ist für mich die entscheidende Frage.
Wie sehen Sie denn die präsenzkulturelle Einrichtungen und den Stellenwert von Kultur in Wiesbaden?
Das ist eine schwierige Frage. Ich habe viele Gesprächspartner gehabt, die so im Laufe des Gespräches, als wir gemerkt haben, wir können ein bisschen offen auch miteinander reden, gesagt haben, vielleicht haben wir in den vergangenen Jahren uns auch zu wenig bemerkbar gemacht. Wir hatten natürlich über den AK Stadtkultur, dessen Sprecherin die Margarete Goldmann ist, eine meiner Vorvorgängerinnen, ein Sprachrohr für die kulturelle Szene in Wiesbaden. Aber die einzelnen Einrichtungen selber waren ist jetzt mal so meine Wahrnehmung, so damit beschäftigt, sich selbst im Laufen zu halten, über Wasser zu halten zum Teil auch, dass so dieses Thema Lobbyarbeit dabei etwas zu kurz gekommen ist. Und das ist mit Sicherheit eine Aufgabe, der ich mich auch stellen möchte als Kulturdezernent.
Sie sind dann die Lobby.
Ich bin Teil der Lobby an der Stelle. Also auch da sind die Einzelnen immer mitgefordert. Ich kann nicht für die sprechen, die sagen, naja, also das ist uns gar nicht so recht, dass jetzt da ein Politiker vorne wegmarschiert. Das soll alles gemeinsam laufen.
Naja, es ist vielleicht gar nicht mal so schlecht, wenn ein Politiker, ein Kulturpolitiker die Lobby ist für Kultur. Ich finde das ganz prima. Und die Frage ist noch, ja, möchten Sie was dazu sagen?
Ja, ich bin ja gefragt worden bei einer Veranstaltung, wie sehen Sie denn Ihre Rolle? Sind Sie so der Kämpfer mit dem flammenden Schwert, der vorne weggeht? Da habe ich gedacht, also erstens bin ich Pazifist, ich bin kein Kämpfer, schon gar nicht mit dem Schwert.
Mit der weißen Fahne, da steht Kultur drauf.
Ich sehe meine Rolle dann schon eher die eines Interessenvertreters, eines Anwalts der Kultur. Das kann man durchaus auch mal scharfzüngig machen, da habe ich auch keine Scheu. Aber es geht nicht darum, was zu kämpfen. Bei einem Kampf gibt's immer Sieger und Verlierer. Und ich möchte eigentlich schon, dass wir gemeinsam gewinnen dabei.
Es wird dann irgendwann mal die Frage sein, wie Sie dieses, um das nochmal zu sagen, diese Fahne Kultur, diese weiße Fahne, pazifistische Fahne Kultur, in die Stadtverordnetenversammlung tragen und Ihre Kollegen in der Stadtverordnetenversammlung für Kultur interessieren. Das scheint mir eine große Aufgabe.
Ist es mit Sicherheit, wobei ich einen kleinen Startvorteil habe, das jetzige Rathausbündnis, die sogenannte Kooperation, hat in ihr eigenes Papier reingeschrieben, dass sie mehr Geld für Kultur zur Verfügung stellen wollen in Zukunft. In der Einsicht, dass durch die Sparmaßnahmen der letzten, man kann fast sagen 10 Jahre, dort vieles darbt. So, und das ist eine Einschätzung, die ich natürlich aus meinen Gesprächen auch gespiegelt bekommen habe.
Sie haben von Garantie gesprochen, dass Sie das garantieren, haben Sie vorhin gesagt. Und das haben wir nicht vergessen.
War das jetzt eine Frage?
Nein, das war eine Feststellung. Nur nochmal eine Wiederholung desjenigen, was Sie gesagt haben. Dann gibt es auch einen Kulturbeirat. Leider dauert in dieser Stadt immer alles lang, bis sehr lang. Auch die Gründung des Kulturbeirats wird sich, wie wir gerade erfahren haben, noch länger hinziehen. Eigentlich sollte der Beirat in diesem Herbst schon etabliert werden. Nun wird es früher. Meine Frage ist, welche Einflussmöglichkeiten wird der Beirat tatsächlich haben dürfen? Können wir davon ausgehen, dass es keine Alibi-Veranstaltung sein wird?
Zu letzterem schon mal ein Ja, zu dem anderen muss ich aber noch was sagen. Das Ziel war ja, vor der Sommerpause zu klären, wie soll dieser Beirat aussehen, welche Aufgaben soll er haben. Das haben wir weitgehend ja geklärt, bis zu einer Informationsveranstaltung direkt vor der Sommerpause, wo zusätzliche Wünsche noch geäußert wurden, die jetzt eingearbeitet werden. Und dass im Herbst nicht gewählt werden kann, liegt schlicht und ergreifend daran, da ist Bundestagswahl. Das habe ich ein bisschen ausgeblendet, als ich so meine forschen Ziele mal formuliert habe. Und deswegen werden wir nach der Bundestagswahl, sprich im November, dann die Bekanntmachung für die Wahl machen, die Kandidatenbögen werden abgerufen werden können und dann wird man tatsächlich, weil auch dann wieder Weihnachten kommt mit Ferien, erst im ersten Quartal des nächsten Jahres zur Wahl schreiten können.
Gut, aber Hauptsache der Beirat, der sich dann konstituieren wird, der wird wirklich Mitspracherecht haben.
Das ist sichergestellt. Es wird ein Antragsrecht dieses Kulturbeirates geben. Dieser ist ja mehrheitlich besetzt aus dem Bereich der Kulturträger.
Anträge kann man auch abschmettern.
Das Risiko hat jeder. Das hat jeder, das haben auch die Fraktionen in der Stadtverordnetenversammlung, aber es wird wahrgenommen, das ist wichtig. Es ist ja oft kritisiert worden, uns aus der Kultur hört ja keiner. Wir werden einfach ausgeblendet, weil immer andere Sachen wichtiger sind. Und durch den Kulturbeirat bekommt die Kultur nicht nur eine Stimme, die hat sie vielfältig zum Teil auch gehabt, sondern sie hat auch die Möglichkeit, dies direkt im Rathaus vorzutragen, es in den Kulturausschuss einzubringen, dort auch inhaltlich zu vertreten durch den oder die Vorsitzende des Kulturbeirates. Auch da ist sichergestellt, das ist jemand aus der Kulturszene.
Gut, also das kommt bei uns zu gegebener Zeit dann auf Wiedervorlage. Gleich kommen wir jetzt zu dem heiklen Thema, den Finanzen. Zuvor aber eine kurze Pause mit Musik. Wir hören die Jewish Monkeys, eine israelische Band, die mit ihrem Klezmer-Punk ihre Fans begeistert. Ende September werden sie im Schlachthof Wiesbaden auftreten. Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde und unserem Gast im Studio, dem Kulturdezernenten Axel Imholz. Herr Imholz, die Musik, die wir gerade gehört haben, bringt uns direkt zum nächsten Thema. Die Jewish Monkeys spielen nämlich im Rahmen des Programmschwerpunkts Tarbut, Zeit für jüdische Kultur, der vom aktiven Museum Spiegelgasse veranstaltet wird. Das aktive Museum gehört zu den freien Trägern, die von der Stadt Zuschüsse erhalten, allerdings nur im bescheidenen Maße und auch seit vielen Jahren immer das Gleiche und die nicht wissen, wie sie über die Runden kommen sollen. Ebenso geht es dem Frauenmuseum und sehr vielen anderen. Sie befürchten angesichts der Knappheit der Ressourcen, ihr qualitativ hochwertiges Programm nicht mehr lange weiterführen zu können. Über ihre Speed-Datings haben sie gesagt, es endete immer mit dem Thema Geld. Das klingt nach einer amüsanten Pointe, ist aber bitterer Ernst.
Ist von mir auch nie als Pointe gemeint worden, weil da gilt dann das klassische Motto, am Gelde hängt's, zum Gelde drängt doch alles. Oder wie ich bei der Ausstellungseröffnung Wiesbadener Fototage schlicht gesagt habe, ohne Moos nix los. Das heißt, wir müssen auch die finanzielle Ausstattung des Kulturangebotes in Wiesbaden sichern und ausweiten. Das ist eine wesentliche Aufgabe, die jetzt bei den Haushaltsberatungen ansteht. Wenn man weiß, dass der städtische Haushalt pro Jahr bei der Ausgabenseite über 1 Milliarde Euro beträgt und für die Kultur insgesamt im Haushalt, ich sage jetzt mal, ohne mich auf einzelne Zahlen festzulegen, da wird immer drüber gestritten, bei der Ausgabenseite keine 40 Millionen Euro ausmacht. Also 40 Millionen ist zwar viel Geld, aber in der Relation zeigt das schon, die Kultur hängt weit hinten dran.
Es sind ja eher 30 Millionen, ja, also eher gegen 30
nee, das
Millionen
ist falsch.
Als gegen 40 Millionen.
40
oder?
Millionen bei den Ausgaben, da muss man dagegen rechnen, jetzt kommt der Kämmerer zum Tragen, etwas über 8 Millionen, die wir an Einnahmen noch haben, also der Zuschussbedarf, das ist die Zahl, die für den Kämmerer am interessantesten ist, liegt in der Größenordnung, wie Sie es genannt haben.
30.
Gegen 30,
ja. Gegen 30, ja. Die freien Träger haben jetzt bei den Fraktionen ihren Finanzbedarf eingereicht, insgesamt 3 Millionen. Halten Sie diese Summe für nachvollziehbar und gerechtfertigt?
Da neige ich jetzt nicht zu Pauschalaussagen. Viele der Anträge sind sehr gut begründet und nachvollziehbar. Da sind aber auch Projekte dabei, wo man sagt, das würden wir jetzt gerne neu starten. Oder es sind auch Zuschussanträge dabei von Institutionen, die bisher noch überhaupt nicht berücksichtigt gewesen sind. Für mich wäre das Wesentliche, erstmal bei denen zu gucken, die in den letzten Jahren schlichtweg zu kurz gekommen sind. Da nachzubessern, ich habe im anderen Rahmen mal von einer Schadensbegrenzung gesprochen, man kann es auch Konsolidierung nennen, einfach zu sichern, was wir jetzt an kulturellem Angebot haben, um damit auch die Grundlage zu schaffen, etwas gelöster über die Weiterentwicklung von Kultur sprechen zu können. Erstmal sichern, was wir haben und dann drüber zu reden, wie wollen wir das weiterentwickeln und was wollen wir auch zusätzlich noch machen. Das sind die beiden Stufen, die ich vor uns sehe.
Sehen Sie die Finanzbedarfe, so heißt das Wort ja, glaube ich, Finanzbedarfe, sehen Sie die sehr klar, ja? Also die Finanznöte betreffen ja auch andere als die jetzt erwähnten freien Kulturträger. Sie betreffen die Volkshochschule, die wegen der vielen zusätzlichen Aufgaben wie Integrations- und Deutschkurse besonders strapaziert wird. Aber anstatt zusätzliche Mittel zu erhalten, musste die VHS sogar erhebliche Kürzungen hinnehmen. Dabei haben die ja eine Quote von Eigenwirtschaftlichkeit,
was die VHS
Entschuldigung
beibringt.
An die Beteiligten, diese Fachwörter, Eigenwirtschaftlichkeit von 75%, das ist ja immens viel.
Das ist richtig. Wir haben bei der Volkshochschule bei den letzten Haushaltsberatungen festgestellt, das Geld wird nicht reichen, was die VHS im Haushalt drinstehen hat. Und man hat sich mit einem Notbehelf zu retten versucht. Das ist durch einen Antrag ins Stadtparlament noch gekommen, dass man zusätzliche Gelder für Sprachförderkurse bereitstellt, in der Erwartung, der Großteil dieser 500.000, die man bereitstellt, geht an die VHS. Dann kam aber das Problem, das wir in vielen Bereichen kennen, wir mussten diese Leistung ausschreiben. Und es haben sich auch Anbieter an den Ausschreibungen beteiligt, die nicht nach diesen Konditionen bezahlen wie die VHS, also tarifnah, sondern, nein, ich rede nicht von Dumpinglöhnen, aber ich sag mal, die mit sehr günstigen Beschäftigten solche Angebote machen können. Und die VHS hat ein paar Krümel abgekriegt. Das reicht aber nicht, um die Lücken zu schließen, die in den vergangenen Jahren gerissen wurden. Und zwar nicht nur durch die Stadt Wiesbaden gerissen wurden. Der Bund hat Vorgaben für Kurse gemacht, die die VHS einhalten muss, wenn sie die Kurse weiter anbieten will, hat aber gleichzeitig die finanzielle Entschädigung dafür, das Entgelt, nicht vollumfänglich angepasst. Das heißt, wenn man gesagt kriegt, ihr müsst das in diesem Umfang organisieren, ihr müsst euren Dozenten solche Honorare zahlen, gleichzeitig aber nicht anhebt die Vergütung dafür, dann reißt man Löcher. Dass die Zuschusskürzungen der Stadt auch einen wesentlichen Beitrag zu den finanziellen Problemen gehabt haben, möchte ich damit aber nicht kleinreden.
Sie sind sicher auch meiner Meinung, dass Bildung einen großen Wert hat.
Bin ich absolut. Ich bin auch seit 25 Jahren Mitglied der Volkshochschule Wiesbaden und jetzt als Kulturdezernent auch Vorsitzender.
Und wie viele Löcher können gestopft werden?
Die Diskussion werden wir in den Haushaltsberatungen führen. Es fehlen der Volkshochschule Wiesbaden im Jahr über 200.000 Euro. Da kann man über 10.000 mehr oder weniger politisch noch streiten, aber in der Größenordnung werden wir es, das ist meine persönliche Überzeugung, ausgleichen müssen. Und dafür werde ich in den Gesprächen, die jetzt politisch im Rathaus geführt werden, auch werben.
Eine andere Institution, die auch sehr große Finanznöte hat, ist die Musik- und Kunstschule, die Lehrer nur auf Honorarbasis beschäftigen kann. Die machen so gute Arbeit. Es ist so wichtig, wo der Unterricht in den Musikschulen auch nicht mehr so dolle ist. Nicht in den Musikschulen, sondern in den normalen Schulen und so weiter. Die Liste ließ sich auch fortsetzen. Müsste nicht jedem klar werden, dass der Kulturetat, der in den letzten Jahren gesunken ist, dringend erhöht werden muss?
Deswegen steht das so auch in der Kooperationsvereinbarung drin. Darauf hatte ich eben ja schon hingewiesen. Aber wir werden nicht alles auf einen Schlag zum Guten wenden können. Und deswegen nochmal die beiden Stufen, von denen ich an verschiedenen Stellen auch immer wieder rede, in der Hoffnung, es hören viele zu und es setzt sich in den Köpfen fest. Zunächst mal das reparieren, was in den vergangenen Jahren passiert ist, auch unter Sparzwängen. Sparzwänge haben wir in diesem Jahr, Gottlob, keine, sagt der Kämmerer. Wie viel wir zu verteilen haben, kann ich momentan noch nicht sagen. Das weiß ich Mitte September, wenn ich Zahlen vom Land habe. Aber wir werden einiges von dem wieder ausgleichen müssen und meiner Meinung nach auch können, was vor 2 Jahren, vor 4 Jahren oder sogar vor 6 Jahren eingeschlagen hat bei den Kulturträgern.
Also Sie haben von Schadensbegrenzung gesprochen. Sie haben auch davon gesprochen, den Status quo ante herzustellen. Also den Zustand, wie es ihn irgendwann mal gegeben hat.
Nein, das was ist die wir Frage, mal gehabt
wann,
haben.
Ja. Wann?
Ja, deswegen gucken.
Dass man viel hatte.
Ich habe ja gerade gesagt, welche Zeitreihen man im Auge haben sollte. Vor 2 Jahren, vor 4 Jahren oder vor 6 Jahren. Bei der Diskussionsveranstaltung der letzten Woche hieß es auch, seit 10 Jahren ist da nichts mehr passiert. Man muss bei jeder Einrichtung genau gucken, wie ist die Einnahmeentwicklung in dem Zeitraum gewesen? Was ist an Kostensteigerung da gewesen? Energiekosten ist ein Problem, Mietkosten ist ein Problem und natürlich auch die Personalausstattung ist ein Problem.
Also Status quo ante bezieht sich darauf, auf jede einzelne Institution, was sie mal hatte, als sie noch viel hatte.
Und zwar nicht beschränkt auf einen Eurobetrag, den man vor 6 Jahren gehabt hat, sondern eingedenk dessen, was an unabweisbaren Kostensteigerungen in der Zwischenzeit auf den jeweiligen Träger zugekommen ist.
So, jetzt mal die Gretchenfrage. Wie wird denn der nächste Kulturetat verteilt? Wer bekommt wie viel? Natürlich können Sie das jetzt nicht im Einzelnen sagen, das ist schon klar, aber Sie können mal die Richtung vorgeben.
Da werde ich mich hüten, das zu tun, denn wenn Fraktionen jetzt über den Haushalt beraten, dann nehmen sie ihr vornehmstes Recht als Stadtverordnete wahr. Das kann ihnen der Magistrat nämlich nicht vorgeben, sondern da sind sie völlig frei. Sie können über das entscheiden, was noch zu verteilen ist in dem Bereich. Ich werde dafür werben, dass wir im Bereich Kultur machen. Ich werde Informationen zur Verfügung stellen. Genau die Kriterien, über die wir gerade eben gesprochen haben, wo meiner Meinung nach ein Ausgleich dringend geboten ist. Ob das in jedem Fall passiert, also quasi mit der Gießkanne alle ein bisschen was kriegen oder ob Schwerpunkte gesetzt werden, das sind politische Entscheidungen, die werden im Oktober und November im Rathaus getroffen.
Wäre das auch die Antwort auf die Frage, wie Sie sich angesichts der Finanzmisere positionieren, um dieses schöne Wort zu benutzen?
Jetzt müsste ich nachfragen, welche Finanzmisere ist gemeint, weil die Landeshauptstadt Wiesbaden hat
Kultur,
ja aktuell...
Kultur, Kultur.
Okay.
Wir sind hier eine Kultursendung, bei uns geht es nur um Kultur.
Ich bin aber immer auch Kämmerer, deswegen muss ich bei solchen Begriffen immer ganz sorgfältig nachfragen, worüber wir jetzt gerade reden. Also die Frage, wie wir die Finanzprobleme der Kultur, wenn man es allgemein fasst, lösen kann, lässt sich nicht einfach beantworten. Da will ich jetzt mich auch nicht irgendwie rummogeln darum, sondern schon sagen, wir müssen da immer ins Einzelne reingucken. Ich habe ein Beispiel auch schon mal genannt, wir müssen allein beim Staatstheater jedes Jahr jetzt 400.000 Euro in die Hand nehmen, nicht um ein besseres Angebot zu machen, sondern um Brandwaren im Theater zu finanzieren. 400.000 Euro im Jahr, nur damit Leute im Theater stehen und aufpassen, dass nichts passiert, weil die Feuerwehr ansonsten das Theater schließt. Da ist weder für das Kulturangebot des Theaters was geleistet, noch für das Kulturangebot der Stadt. Trotzdem wächst der Kulturetat um 400.000 Euro jedes Jahr. So, wenn ich jetzt sage, wir stellen für die Kultur jedes Jahr 400.000 mehr zur Verfügung, könnte man sagen, das ist ja schon mal was. Wenn man dann aber ins Detail guckt und sagt, okay, das ist ja nur für den Brandschutz, die Kultur hat gar nichts davon, dann sind diese 400.000 eigentlich nichts wert. Also es tut mir wirklich leid, man muss wirklich sich jeden einzelnen Antragsteller genau angucken und sagen, was ist davon Sicherstellung des jetzigen Leistungsspektrums, was ist on top, also was ist Weiterentwicklung, was ist Neuentwicklung, und das werden wir erst in der zweiten Stufe diskutieren können.
Also das ist ja wirklich dann auch eine Herausforderung, könnte man sagen.
In jedem Fall, aber das ist eine, der ich mich gerne stelle. Ich weiß, das ist eine, wo ich mich auch nicht bei allen beliebt machen kann. Ich wäre es gerne. Das geht uns allen so. Aber ich habe auch gelernt, zur Politik gehört das Nein sagen genauso wie das Ja sagen dazu. Und allen alles versprechen, da ist die Bauchlandung vorprogrammiert.
Auf jeden Fall ein wichtiger Punkt ist ja, das hört man immer wieder, dass gerade die freien Träger, die kleineren, dass die große Ängste haben. Also wie können sie Planungssicherheit schaffen, und zwar jetzt schon, ohne auf den Kulturentwicklungsplan zu warten?
Das ist die große Sorge, die viele mit Blick auf die Kooperationsvereinbarung hatten, denn dort steht drin, wir wollen mehr Geld für Kultur zur Verfügung stellen. Wir wollen aber erstmal einen Kulturentwicklungsplan arbeiten. Dieser wird aber 1,5 bis 2 Jahre brauchen, nachdem wir die Bestandserfassung jetzt haben. Und da ist meine Aussage klar, wir können nicht so lange warten, bis wir zusätzliches Geld zur Verfügung stellen. Das kommt dann, um eben eine Weiterentwicklung vorzunehmen. Jetzt brauchen wir aber zusätzliches Geld, um das zu erhalten, was wir schon haben oder schon hatten.
Den Status quo ante.
Genau das.
Wenn es um Geld für Kultur geht, wird oft auf die maroden Schulen verwiesen, die viel dringender Geld brauchen. Das ist ein beliebtes Killerargument. Was begegnen Sie den Leuten, wie begegnen Sie dem Killerargument und den Leuten, die sowas sagen? Ich meine, Sie sind ja auch Schuldezernent und sehen die maroden Schulen.
Diesem Argument begegne ich damit, dass wir ganz viele Baustellen haben. Und ich könnte genauso sagen, wir haben auch marode Sporthallen. Wir haben marode Straßen in dieser Stadt. Viele unserer Kindertagesstätten sind sanierungsbedürftig. Und wir müssen noch viel mehr bauen, weil wir immer mehr Kinder in dieser Stadt haben. Und letztlich funktioniert Kommunalpolitik nur, wenn man ausbalanciert. Wenn man in jedem Bereich versucht, es so hinzukriegen, dass es eben noch geht. Abhängig davon, wie viel Geld die Stadt tatsächlich ausgeben kann. Momentan sieht es nicht mehr ganz so rosig aus wie zum Jahresanfang, als wir nur hohe Gewerbesteuern hatten. Jetzt wissen wir, das Land zieht uns einen Teil davon gleich wieder ab, um es an andere nicht so gut dastehende Kommunen weiterzugeben. Aber das, was wir verteilen können, muss dann vernünftig verteilt werden. Und die Kultur darf da nicht außen vor bleiben.
Kommen Sie als Kämmerer und Schul- und Kulturdezernent manchmal in Rollenkonflikte?
Das bin ich gewohnt, denn ich hatte auch in der Vergangenheit als Kämmerer Fachbereiche dabei, zuletzt Gesundheit und Kliniken. Ich sage immer, für die Ämter, die an den Kämmerer vergeben werden und nicht nur mit Geld zu tun haben, ist das Fluch und Segen zugleich. Der Fluch ist, sie sind gezwungen, von Anfang an alles genau durchzurechnen und mit der Kämmerei abzustimmen. Der Segen ist, wenn es Probleme finanzieller Art geht, dann hat man die Fachleute direkt an der Seite, die auch mal einen Weg aufzeigen können, auf den man selber gar nicht kommt, der auf dem langen Weg, der sonst über in der Verwaltung zu gehen ist, über Dezernenten an den Kämmerer, dann wieder an die Kämmerei, das brauchen wir jetzt halt alles nicht. Es ist ein Umstellungsprozess auch für die Kollegen im Schulamt wie auch im Kulturamt, aber da ich ja auch ein gewisses Faible für Kultur habe, ist es jetzt auch nicht so, dass immer gleich das Stoppschild aufgebaut wird.
Also, wie soll ich das jetzt verstehen? Sie sind Rollenkonflikte gewöhnt, Sie können damit umgehen oder Sie haben gar keine?
Es gibt immer Rollenkonflikte. Das geht uns allen aber im täglichen Leben auch so. Allein zwischen Berufstätigen und Familienvater zum Beispiel hat man auch immer einen Rollenkonflikt. Was hat jetzt, oder Ehepartner kommt auch noch dazu. Das müssen wir alle aushalten. Und das muss ein Politiker, der verschiedene Aufgabenbereiche hat, genauso aushalten können.
Und das können Sie gut?
Bisher ist mir das immer noch gut gelungen. Ich konnte immer noch ruhig schlafen. Natürlich gibt es immer Situationen, wo man hinterher merkt, das hättest du auch anders lösen können. Das gibt es aber in anderen Lebensbereichen genauso. Verpasste Chancen gibt es auch. Und ich hoffe, die sind möglichst wenige in dieser Situation, die ich jetzt habe.
Jetzt wieder eine Pause mit Musik. Time for Time mit Nigel Kennedy, der auch schon mal im Schlachthof zu Gast war. Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde. Axel Imholz ist heute bei uns und wir fragen ihn jetzt nach seinen Schwerpunkten. Wie definieren Sie Ihre Aufgaben, Herr Imholz?
Ja, also ich sage an der Stelle immer gerne, dass ich nicht das Ziel habe, irgendwelche Leuchttürme in diese Stadt zu setzen, also mich selbst zu verwirklichen durch großartige Kulturprojekte. Manchmal wird mir das so ausgelegt, als wenn ich was gegen Leuchttürme hätte. Nein, ich bin ja froh, dass wir welche in Wiesbaden haben, und zwar mehrere. Nicht nur das Staatstheater, das Museum oder den Schlachthof. Es gibt auch andere Projekte oder Veranstaltungen, die weit über Wiesbaden hinaus strahlen und wirken. Aber ich selbst brauche für mein Ego das nicht, dass es irgendein Kulturprojekt gibt, das in 10 Jahren noch mit meinem Namen verbunden ist. Nein, ich möchte schon Lobbyarbeit für die Kultur machen, und zwar in der Breite. Nicht nur für die Leuchttürme, sondern auch für die kleinen Kulturprojekte. Und das geht nur, wenn man Freiräume schafft und die nötigen Ressourcen zur Verfügung stellt. Also das Geld, über das wir eben auch gesprochen haben. Darin sehe ich meine Hauptaufgabe und natürlich jetzt den sogenannten Kulturentwicklungsplan mit auf den Weg zu bringen und möglichst viele in diesen Prozess mit einzubeziehen. Das Gefühl zu geben, wir können da auch wirklich mitreden. Wir haben Einflussmöglichkeiten. Das Thema Bürgerbeteiligung wird ja in Wiesbaden großgeschrieben und das gehört in diesen Kulturprozess mit rein und nicht nur eine Beteiligung der Kulturschaffenden. Das habe ich vorhin ja auch schon mal gesagt. Mir ist es schon wichtig, dass diejenigen, für die man es eigentlich macht, genauso die Möglichkeit haben, mitzureden, sich einzubringen, wenn sie es denn wollen.
Welche Ziele haben Sie denn? Das ist ja was anderes als Aufgabe.
Also mein Ziel wäre, dass wir mehr Leute dazu motivieren können, sich selbst kulturell zu betätigen, sich selbst zu engagieren. Es muss ja nicht jeder ein Theater gründen. Wir haben ein Generationenproblem in der Kulturszene in Wiesbaden. Das ist mir sehr bewusst geworden. Ich habe von einer Zeitreise vorhin gesprochen, 20 Jahre später, und es sind oft immer noch dieselben Leute, nur alle deutlich älter geworden. Und wenn man fragt, wie sieht's mit dem Nachwuchs aus, ist Schulterzucken oft eine Antwort, die darauf kommt. Das heißt, es droht uns, unabhängig davon, was an Geld zur Verfügung steht, ein Wegbrechen von Kulturangeboten, weil die Menschen womöglich nicht mehr da sind, die jetzt noch mit der Kraft, die sie haben, diese Angebote stemmen. Da auch Signale zu geben, entweder diese Angebote mit fortzuführen, weiterzuentwickeln oder auch was ganz Neues auf die Beine zu stellen. Zu mir kann jeder kommen, die Idee mag noch so verrückt sein, ich höre sie mir erstmal an, ich werde nicht jedem Ja sagen. Ich habe einen gehabt, der wollte ein Straßentheaterprojekt starten, habe ich gesagt, dann suchen Sie sich Leute, die das mitmachen. Es geht nicht zu sagen, das ist die Idee, Kulturamt, jetzt mach mal. Ich berate euch nachher noch dabei und dann wird das schon funktionieren. So nicht. Wir brauchen die Leute, die selber was auf die Beine stellen wollen und wir leisten den Support dafür.
Es ist ja auch für junge Leute nicht unbedingt attraktiv, wenn sie sehen, wie wenig man verdient im Kulturbereich. Also zwar sind andere Dinge wichtiger, also man muss auch diesen Drang haben, diese Leidenschaft, etwas machen zu wollen. Aber wir wissen, ohne Geld geht's eben auch nicht. Und wie will man dann die jungen Leute überhaupt rankriegen?
Also wenn einer kommt und sagt, ich möchte Geld verdienen und deswegen mache ich Kultur, bin ich nicht der richtige Ansprechpartner
an
der Stelle.
Über die reden wir ja auch jetzt nicht.
Also da geht's mir schon erstmal drum, diejenigen, die eine Idee haben, die einen Idealismus auch mitbringen dafür, die Feuer dafür mitbringen, denen erstmal Möglichkeiten zu geben. Dass wir dann an einem Punkt kommen, und heute früher, als das vielleicht vor 30 Jahren noch der Fall war, wo die Leute sagen, ich muss auch an meine Zukunft denken. Ich kann nicht nur ehrenamtlich 8 Stunden am Tag was machen, Minijob noch nebenbei, damit ich einigermaßen über die Runden komme. Das verstehe ich alles, die Diskussion. Und diejenigen, die in die Familiengründung gehen, die brauchen eben auch einen gesicherten Lebensunterhalt. Das ist dann die Diskussion Professionalisierung oder Teilprofessionierung, Professionalisierung von Angeboten. Auch die werden wir in den kommenden Jahren verstärkt führen müssen. Aber der Anspruch, den ich habe, da geht es erstmal um diejenigen, die wirklich was machen wollen. Für die die Frage des Broterwerbs durch Kultur nicht im Vordergrund steht.
Sie haben gesagt eben, Leuchttürme wären Ihnen nicht so wichtig, Sie müssten keinen Leuchtturm bauen.
Jetzt haben auch Sie mich falsch interpretiert. Ich habe gesagt, Leuchttürme finde ich toll, dass wir die in Wiesbaden haben, ich möchte keine neuen mit mir verbunden in Wiesbaden etablieren.
Ich habe es schon richtig verstanden. Ich hatte angefangen zu sagen, Leuchttürme sind Ihnen nicht so wichtig, dass Sie selbst einen aufbauen möchten. So wäre meine Frage gewesen.
So ist gut.
Aber was ist denn dagegen einzuwenden, wenn Sie auch einen Leuchtturm entwickeln würden?
Ich habe nicht diesen Background. Das Projekt, was mein Herzensanliegen war, das haben wir in Wiesbaden. Das hat sich in den letzten 25 Jahren großartig entwickelt, das Kulturzentrum Schlachthof. Ich mache auch nie ein Hehl draus, dass das Kulturprojekt in Wiesbaden ist, was mir am allernächsten ist, wenn man so ein Baby mit aus der Taufe hebt, das lässt einen im Leben nicht mehr los. Und als die Frage war, was machen wir mit dem alten Gebäude, da schlugen 2 Herzen in meiner Brust. Ich dachte, ach, das ist das, wo wir damals rein sind. Aber ich wusste auch, damit lässt sich kein Start mehr machen. Man ist nur noch am Flicken. Der Neubau ist die bessere Lösung. Und dann haben viele gesagt, das geht nicht, dann ist das Schlachthof weg, die Leute kommen nicht mehr. Ich dachte, die werden bei dem Generationswechsel, den wir schon im alten Schlachthof immer wieder gehabt haben, es erneuert sich das Publikum immer. Die werden an so eine neue Halle auch kommen. Einige Ältere werden dann mal zu einem Konzert gehen und sagen, ach naja, in der Halle war es damals aber auch schön. Ja, aber das ist so ein Ding, wo ich sage, da habe ich meinen Beitrag geleistet. Da muss keine Namenstafel Axel Immerholz irgendwo dran stehen. In 5 Jahren oder 10 Jahren weiß das wahrscheinlich auch keiner mehr, dass ich zu den Gründervätern gehört habe, so wie der Gerhard Schulz auch. Der ist halt heute noch da. Das ist eher ein Schulz-Projekt als ein Immerholz-Projekt. Aber das reicht mir. Wenn ich anderen helfen kann, selber was auf die Beine zu stellen, das ist mir Genugtuung.
Aber wenn man so eine wichtige Position antritt, dann könnte es ja sein, dass man auch den Gedanken hat, wie man dereinst mal aus dem Amt scheiden will. Was die Leute dann über einen sagen, haben Sie sich das mal überlegt oder noch nicht?
Also wenn die Leute dann sagen, es war jetzt doch besser, als wir am Anfang gedacht haben, dann bin ich schon zufrieden. Ich gehöre zu den Menschen, die relativ uneitel sind. Das merkt man, glaube ich, auch sonst bei meinen Auftritten, dass ich nicht nach vorne dränge und nicht immer nur die Lorbeeren ernten will. Das würde mir an der Stelle schon reichen. Aber wenn man hinterher sagt, nach all den Bedenken, die man beim Amtsantritt geäußert hat, das war doch besser, als wir gedacht haben, dann wäre das schon schön.
Sie möchten kulturelle Teilhabe auf breiter Linie ermöglichen. Das schließt auch das Thema Flüchtlinge und Kultur ein. Planen Sie hier eine Zusammenarbeit mit dem Sozialdezernat?
Ich habe in vielen Bereichen vor, mit dem neuen Kulturdezernenten im Christoph Manjura zusammenzuarbeiten. Denn wir wollen, wenn ich sage, Kultur muss auch mehr Leute erreichen, als das bisher der Fall ist, dann bin ich schon geprägt, auch durch meine Zeit als Sozialdezernent. Wir hatten eine Veranstaltung im Schelmgraben mit Unternehmern, die sich für Jugendliche eingesetzt haben. Die sind mit einer Schülergruppe aus dem Schelmgraben in die Innenstadt und dann haben in die Stadtbibliothek auch, dann waren da einige Schülerinnen und Schüler dabei, die waren noch nicht mal in der Innenstadt vorher ihr ganzes Leben. Die haben so eine kleine Welt, dass der Schelmgraben ihre ganze Welt war. Wie sollen die dann irgendwas von Kultur noch mitkriegen, wenn wir es nicht auch zu ihnen bringen? Es kann nicht unser Ziel sein, jeden zwangs zu beglücken, indem wir ihn ins Staatstheater, in die Oper schicken. Aber zu schauen, welche Kulturangebote kann man vor Ort machen, um Leute zu motivieren, selber auch mitzumachen, kreativ zu werden. Das kann man gut mit dem Sozialamt zusammen machen. Die haben im Bereich Jugendförderung viele tolle Projekte. Und wenn wir da einen Fokus stärker auch in die Kooperation mit dem Kulturamt setzen können oder mit Anbietern aus dem Bereich der Kultur, dann wäre das was uns allen nutzt.
Und haben Sie konkrete Vorstellungen auch davon schon, auch ein konkretes Projekt, was Sie gerne hätten?
Da ich mit Christoph Manjura, der ist jetzt noch nicht so lange Sozialdezernent, über das Thema noch gar nicht näher gesprochen habe. Wir haben mal gesprochen über das Thema Nachfolge vom Folklore, uns mal lose ausgetauscht, aber wir sind da noch nicht tiefer eingestiegen.
Nachfolge von Folklore, gibt es da etwas Neues?
Es gibt Konzepte, wie so etwas aussehen kann in Zukunft. Die sind auch öffentlich mal vorgestellt worden. Es wird ja auch eine Veranstaltung am kommenden Sonntag, ist es glaube ich, mittags stattfinden, wo es über Möglichkeiten gibt. Es haben sich Palast Promotion, der Schlachthof, die Kreativfabrik, die haben sich alle schon mal Gedanken gemacht. Klar ist, das Folklore im Garten, mit dem ich groß geworden bin, wird es nie wieder geben. Das kann uns auch keiner zurückbringen. Ob das Folklore, wie es zuletzt am Schlachthof organisiert wurde, dann eine Zukunftslösung ist, da mache ich mal drei Fragezeichen dahinter. Und die Mischung zwischen Konzert und vielen Initiativständen, dieser bunte Markt der Möglichkeiten, der immer dabei war. Da würde ich zu neigen, wieder dahin zu kommen, aber ob das noch den Geist der Zeit trifft und vor allen Dingen der jüngeren Leute in der Stadt, das weiß ich nicht. Ich bin über 50. Das heißt, die Diskussion müssten wir mit denen führen, die sowas denn auch wahrnehmen wollen in Wiesbaden.
Dann ist noch die Frage nach dem Walhalla. Was gibt's da Neues?
Da gibt's keinen neuen Sachstand, denn die beiden Gruppen, die dort ja was realisieren wollen im Walhalla, also GOP, die Varieté-Theater in ganz Deutschland betreiben, und eine Gruppe um überregionale, aber auch örtliche Anbieter, sind aufgefordert, ihr Konzept angepasst an die Räumlichkeiten des Walhalla, das ist ja alles nochmal ausgemessen worden, vorzulegen, und dann soll im Herbst diesen Jahres das Ganze präsentiert werden, und dann werden wir mal schauen, was ist wirklich realisierbar und auch finanzierbar an der Stelle.
Also dann schauen wir mal. Und die Sendung nähert sich ihrem Ende. Wir haben hier noch ein paar Kulturtipps. Die 10. Wiesbadener Fototage Insight sind vorgestern eröffnet worden. Sie waren auch da, Herr Imholz. Das Festival für zeitgenössische Fotografie bietet ein umfangreiches Programm bis zum 10. September. Mehr Infos am besten im Internet. Wiesbadener Fototage 2017.de. Dann im Murnau-Kino gibt es wieder eine kulinarisch-cineastische Veranstaltungsreihe. Erster Film am 10. September, passend zum Jubiläum 100 Jahre Finnland, das neue Werk von Ari Kaurismäki, Die andere Seite der Hoffnung. Danach gibt's was Schönes zu essen. Mal gespannt, was die Hofköche auf der Pfanne haben. Rentier, Maränen, Piroggen mit Eibutter. Also irgendwas Leckeres wird schon sein. Das Staatstheater Wiesbaden startet in die neue Spielzeit. Am 3. September hat Jesus Christ Superstar in der Inszenierung von Iris Limbart Premiere. Und gleich dazu ein Sendehinweis. In der nächsten Blauen Stunde in 4 Wochen ist Iris Limbart bei uns. Dann geht es um ihre erfolgreiche Arbeit beim Jungen Staatsmusical. Das hat in diesem Jahr auch Jubiläum, 30 Jahre. Herr Imholz, stehen in Ihrem Terminkalender genug Kulturveranstaltungen?
Also bei Jesus Christ Superstar bin ich in jedem Fall auch dabei. Und ansonsten, der Kalender ist voll. Das Schöne ist, die meisten Kulturveranstaltungen sind abends. Das beißt sich nicht mit meinen Verpflichtungen als Kämmerer oder Schuldezernent.
Das ist günstig. Und Jesus Christ Superstar hat ja auch jetzt Premiere am 3., glaube ich. Sie verpassen ja nie den wichtigen Termin für Comicsammler im November, habe ich gelesen. Also, falls das stimmt, werden Sie dann im November wohin, nach Berlin fahren?
Nein, das ist ein für mich wichtiger Termin mit Comicsammlern aus ganz Deutschland. Immer das mittlere Novemberwochenende bin ich im Breisgau, treffe mich mit Sammlern aus ganz Deutschland, und dann geht es ein Wochenende lang nur um Comics und nicht um Politik oder große
November.
Kultur.
November. Der kollidiert aber hoffentlich nicht, dieser Termin, mit unserem wichtigen Filmfestival X-Ground,
teilweise,
das in diesem Jahr den Länderschwerpunkt Türkei hat.
Zum Teil kollidiert es, haben wir schon geklärt. Ich bin aber auch dabei.
Oh weh. Sie sind auch dabei, gut. Ja, das war's für heute, Herr Imholz. Herzlichen Dank fürs Kommen.
Sehr gerne, danke.
Vom Mikrofon verabschiedet sich Jutta Schostak. Und weil Sie gern Musik der Toten Hosen hören, Herr Imholz, jetzt extra für Sie Europa.